Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen, unserem wundervollen Podcast. An meiner Seite nicht nur eine Frau, nein, es sind zwei Frauen. Aber zunächst einmal begrüße ich mit einem tosenden inneren Applaus die wundervolle, die zauberhafte, die sehr gut gelaunte Kim Seidler. Hallo, liebe Kim.
Hallo, liebe Katrin, du großartige, großherzige, liebevolle Katrin Jakob. Ich musste ein bisschen lachen, weil du so herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Wie heißen wir nochmal?
Genau.
Ich hatte ganz kurz überlegt, von den hunderten Podcasts, die ich so sonst so anmoderiere.
Natürlich.
An unserer Seite ist eine weitere Frau, eine Hörerin von uns, die uns angeschrieben hat und mit einem Vorschlag kam, von dem wir meinten, das müssen wir auf jeden Fall, dieser Person müssen wir Raum geben, weil sie definitiv die älteste Frau ist, die wir jemals, der wir jemals Platz eingeräumt haben in diesem Podcast. Aber zunächst einmal ein herzliches Willkommen an Chiara Bach. Hallo, liebe Chiara.
Hallo.
Hi.
Wundervoll. Wo erreichen wir dich gerade? Müssen wir mal kurz wie Markus Lanz einsteigen in diesen Podcast?
Ja, genau. Also ich sitze gerade in Mainz in meinem Studentenzimmer und genau hier. Hier habe ich mich auch maßgeblich mit genau der Frau beschäftigt, die ich auch heute mitgebracht habe, und zwar Aspasia von Milet. Und der bin ich in meinem Geschichtsstudium über den Weg gelaufen und habe mir gedacht, so eine besondere Frauenpersönlichkeit, die hat es eigentlich verdient, dass sie noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, was in der Geschichtsschreibung durchaus mal ein bisschen untergegangen ist.
Ja, absolut.
Und da bist du natürlich bei uns an genau der richtigen Adresse. Du hattest im Vorwege, als wir uns eben gerade kurz unterhalten haben, auch gesagt, dass du eine totale Affinität hast auch und Geschichte sehr magst und dass es dir aber so ein bisschen auf den Keks ging, dass, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was für eine Formulierung du verwendet hast, dass da immer sehr viele Männer und Kriege und Männer in Kriegen Platz fanden und diese Frau stach heraus. Du hast uns angeschrieben mit den Eingangsworten, Aspasia lebte in der griechischen Antike und gilt als inhaltliche Begründerin der sokratischen Methode. Nicht nur ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was es damit auf sich hat. Aber vielleicht magst du noch mal kurz erklären, was du machst konkret, was du studierst und genau, wer der Kater ist, der da die Gesellschaft leistet heute bei der Aufnahme.
Ja, genau. Also ich studiere Geschichte unter anderem in Mainz an der Johannes-Gutenberg-Universität und habe für mich persönlich meinen Schwerpunkt auf Frauengeschichte gelegt. Einfach, weil ich es wichtig finde, dass man sich mit Frauengeschichte beschäftigt. Ja, da ist mir auch schon beim Studium ein Zitat über den Weg gelaufen, weil ich gedacht habe, das bringe ich euch mal mit. Das passt wunderbar hier in diesen Podcast rein. Und zwar ist das ein bisschen neueres Zitat jetzt als die Aspasia aus der Antike. Und zwar ist das aus 1849 und stammt aus der bürgerlichen Frauenbewegung von Luise Otto Peters. Die hat gesagt, oder besser gesagt geschrieben, die Geschichte aller Zeiten und die heutige ganz besonders lehrt, dass diejenigen auch vergessen werden, welche an sich selbst zu denken vergaßen. Dieser selbe Erfahrungssatz ist es, welcher mich zur Herausgabe einer Frauenzeitung veranlasst. Mitten in den großen Umwälzungen, in denen wir uns alle befinden, werden sich die Frauen vergessen sehen, wenn sie selbst an sich zu denken vergessen. Und genau, da habe ich gedacht, damals war es noch eine Frauenzeitung, heute ist es ein Podcast. Aber es ist ja wichtig, dass man einfach die eigenen historischen Vorbilder auch weiter in Erinnerung behält. Und wenn die männlich dominierte Geschichtsschreibung das eben nicht tut, dann müssen wir Frauen das halt machen.
Richtig gut.
Das finde ich ganz toll. Ich freue mich jetzt sehr auf die nächsten Minuten, halbe Stunde, wie auch immer. Und wir übergeben dir das Mikrofon, den Floor, wie man so schön sagt.
Genau.
Ja, wunderbar, danke schön. Ich habe gedacht, ich gebe erstmal einen kleinen historischen Einblick, was zum historischen Kontext, weil die Antike ist ja doch ein Stückchen zurück. Da hat man ja nicht unbedingt so auf dem Schirm, was damals alles so von Relevanz war.
Ja.
Und zwar befinden wir uns mit Aspasia in dem klassischen Griechenland. Das ist das, was man vielleicht auch heute sich so unter antikem Griechenland auch vorstellt. Also die Bilder, die man da vielleicht aus Filmen oder sonst was kennt. Ja, in Aspasias Lebenszeit war vor allem der Peloponnesische Krieg von Relevanz. Also das ist ja auch nochmal eine historische Einordnung. Gibt es viele Filme drüber, aber natürlich nicht über Aspasia, sondern mal wieder nur über die Kriege und die Männer. Genau.
Noch nicht, noch gibt's
Noch
den
gibt es den
Film nicht,
nicht, ja.
genau.
Genau.
Du setzt jetzt den Impuls.
Ja. Richtig. Athen war zu der Zeit auch Demokratie. Also das war das erste Mal auch, dass es eine Demokratie in einer vergleichbaren Form zu heute gibt, so grob gesagt. Ja, das ist eigentlich auch schon alles jetzt erstmal zum groben historischen Kontext. Ein bisschen Infos wollte ich noch geben über die gesellschaftliche Ausgangssituation zu der Zeit in Athen, damit man auch eben einsortieren kann, warum Aspasia überhaupt, warum es so besonders war, dass sie als Frau so viel erreicht hat.
Super.
Und zwar gab es damals ein bürgerliches Frauenidealbild. Das heißt, die Frau wurde gesehen als Haus- und Ehefrau. Das war, was gefordert wurde. Auch unabhängig von der Schichtenzugehörigkeit. Also das hat man ja öfters später auch noch, dass Frauen unterschiedlicher Schichten auch unterschiedlich bewertet wurden in ihren Rechten.
Ja.
Das war in der Antike nicht der Fall. Also da hatten alle Frauen, egal welcher Schicht sie angehörten, keine Rechte, keine politische Partizipation in irgendeiner Form und auch sonst keine Rechte. Wie ich finde, ja, was darin krönt zum Beispiel auch, ist, dass sie nicht mal das Haus verlassen haben eigentlich. Also bürgerliche Frauen, die es sich leisten konnten, die verließen das Haus nur zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten und dann immer in Begleitung von Männern. Sonst schickte es sich halt überhaupt nicht, auf die Straße zu gehen. Das war halt, finde ich, nochmal so ein extremer Punkt, woran man merkt, was für eine niedrige Rolle die Frauen damals hatten. Und was es umso besonderer macht, wie Aspasia sich da quasi auch rausgearbeitet hat. Und ja, was dann man vielleicht auch noch erwähnen kann, eine kleine Forschungskontroverse, die sich auch um die Frauen im antiken Athen rankt. Das antike Athen war eine Bürgergesellschaft, also männliche Bürger hatten quasi Wahlrecht und Frauen, die dem bürgerlichen Stand angehörten, hatten dieses Wahlrecht ja, wie gesagt, nicht. Und hier ist dann, wird dann quasi diskutiert, waren es denn dann überhaupt Bürgerinnen oder waren es nur die Frauen von Bürgern? Und das ist auch eine Forschungskontroverse, die ja, sehr auseinandergeht, weil man eben nicht sagen kann, waren die Frauen, die nötig waren, um neue Bürger zu zeugen, jetzt mal platt formuliert, warum hatten diese Frauen nicht auch Bürgerinnenrechte? Also es war eine sehr schlechte Situation für Frauen. Was jetzt bei Aspasia noch hinzukommt, sie war nicht nur eine Frau, sie war auch noch Ausländerin. Also sie war eben keine Bürgerfrau oder Bürgerin. Sie kam aus Milet, das war ein Stadtstaat, genauso wie Athen und auch griechisch, heute angesiedelt in der heutigen Türkei, damals zugehörig zu Griechenland. Und genau, Ausländer haben quasi in Athen oder in der griechischen Antike den Fachbegriff Metöken, in unserem Fall Metökin für Aspasia. Und die hatten eine ähnlich schlechte Situation, was die politische Partizipation anging. Also die hatten auch keine Beteiligungsrechte in Athen, konnten aber einen ähnlichen Lebensstil führen. Also die waren in allen Schichten vertreten und Athen war halt eine sehr attraktive Stadt für Einwanderer, weil es eben auch so eine große Handelsmetropole war, demokratisch und damit schon sehr fortschrittlich.
Ich habe eine Frage. Ich habe gelesen, gehört, wie auch immer, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass sie trotzdem, also trotzdem, sie war Ausländerin, sie kam dahin, offensichtlich, weil sie weggegangen ist, von wo sie herkam. dass sie eine gute Bildung erhalten hat. Also, dass sie durchaus, ich meine, das, was dann, was du uns gleich erzählen wirst, deutet darauf hin, dass sie entsprechend auch gebildet wurde, dass sie in der Lage war, auch rhetorisch dem Ganzen standzuhalten. Aber kannst du etwas sagen über ihren familiären Background? Wo, aus was für einem Hause kam sie? Wie war sie da angesehen?
Also ich kann gerne die wenigen Vermutungen, die es gibt, aufgrund der mangelnden Quellenlage kurz darlegen. Also das Problem ist halt, es gibt von Aspasia eigentlich nur Überlieferungen, seit sie auch Teil der athenischen Oberschicht ist, nenne ich es jetzt mal. Also vorher gibt es quasi keine Überlieferungen. Man weiß, dass sie ja ungefähr 460 vor Christus geboren ist und 401 vor Christus gestorben ist. Und dass sie eben aus Milet stammt. Ihr Vater wird einmal erwähnt, der sogenannte, also Axiochos ist sein Name. Ob er jetzt wirklich der Vater war oder wie die Verhältnisse dort sind, das kann man überhaupt nicht belegen. Dafür ist die Quellenlage einfach zu schwach. Also Aspasia kam mit 20 Jahren ungefähr nach Athen. Und da fängt es dann halt auch an, dass man Überlieferungen hat. Aber sie muss in irgendeiner Form vorher schon gebildet gewesen sein, weil sie ja auch dann in ihrem Leben eben diese Bildung auch weitergegeben hat, selber als Lehrerin tätig war, als Gelehrte. Und das muss ja auch von irgendwo kommen.
Ich hatte noch bei Looking for Wisdom gelesen, dass gemutmaßt wird, dass sie politische Flüchtige gewesen sein könnte.
Ja, also über ihre Auswanderungsgründe aus der Heimat gibt es auch mehrere Theorien. Also zum einen gab es in Milet politische, innenpolitische Unruhen. Das wird halt auch als Grund teilweise angesehen für ihre Ausreise. Dann die Quellenschreiber, die eher Aspasia etwas kritisch gegenüberstehen, haben ihr halt quasi vorgeworfen, sie sei nach Athen gekommen, um dort die Machthaber zu beeinflussen. Ja, oh, also wow. Als wäre das ihre Motivation gewesen. In der neueren Forschung, auch durch weibliche Forscherinnen, kommt dann auch eher mal die These raus, dass es wahrscheinlich eher ihr Anliegen war, nach Athen zu kommen, um auch zum Beispiel Frauenbildung zu fördern, weil sie das ja auch getan hat in ihrem weiteren Leben.
Ja, zusammen mit Diotima war sie ja eine von zwei Frauen, die unter anderem ja auch Platon gelehrt hatte in der Rhetorik, aber da kommen wir ja später zu.
Genau, also wie gesagt, sie kam so mit ungefähr 20 Jahren nach Athen und die Gründe sind ja halt einfach nicht belegbar. Also dafür ist die Quellenlage zu schwach. Das wird uns auch noch begleiten bei den weiteren Aspekten von Aspasias Leben. Also es gibt immer die großen Kritiker quasi, die Aspasia aber auch kritisiert haben, um ihren zukünftigen Ehemann Perikles halt quasi ein bisschen in den Dreck zu ziehen, um eben seine Politik zu schwächen. Und dann gibt es halt auf der anderen Seite noch, die kann man zusammenfassen, unter den Sokratikern und ihren Anhängern, die positiv Aspasia gegenüberstanden und sie halt quasi gewertschätzt haben aufgrund ihrer Fähigkeiten und nicht herabgewürdigt haben aufgrund ihres Geschlechtes.
Also es ist ja heute schon schwierig, Fake News von Good News zu unterscheiden, aber bei der Lage, wo man natürlich auch nicht mehr, wo so viele Quellen gibt und auch so wenige gleichermaßen, kann ich mir das schon vorstellen.
Ja, die Männer dominante Geschichtsschreibung. Ne? Das erinnert mich auch sehr stark an Katharina die Große, die dann hinterher als männermordender Vamp dargestellt wurde, oder Kleopatra, die mit ihren Reizen dann die Männer verführt hat und manipuliert hat.
Das ist ja in diesem Fall auch so, schon mal kleiner Spoiler-Alert. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Also mit dem, was du weißt oder was Mann und Frau weiß, müssen wir jetzt irgendwie leben, dass das ein bisschen im Ungefähren ist, aber vielleicht eine große Schnittmenge.
Ja, genau, du hast es ja gerade schon angesprochen, und zwar, dass Aspasia degradiert wurde, quasi nur ihre Reize auszunutzen und dass das quasi ihr einziges Ziel gewesen sei. Das war tatsächlich auch so, dass sie so degradiert wurde. Und zwar kann man hier den Begriff Hetäre mal kurz einfließen lassen. Hetäre ist die Bezeichnung für, ja, ist auch schwierig zu übersetzen, da gibt es auch zig Forschungskontroversen drumherum, aber Hetären waren quasi gebildete Frauen, die aber trotzdem die Rolle einer Prostituierten hatten. Also das ist quasi wie die Situation einer Hetäre. Aspasia war keine Hetäre, das ist in der neueren Forschung auch mittlerweile widerlegt. Sie wurde aber natürlich in vielen zeitgenössischen Quellen einfach von Kritikern als solche dargestellt, eben auch um sie zu schwächen, um ihre Erfolge und ihre Fähigkeiten eben unter dieser ja, Beleidigung quasi auch zu verstecken, damit sie gar nicht die Chance hat, da rauszukommen. Ja. Ja, bevor ich mir hier zu eurem Podcast kam, habe ich mir gedacht, ja, was kann ich denn erzählen? Warum ist denn überhaupt Aspasia eine starke Frau? Also was hat die eigentlich hier verloren? Und da habe ich mir mal so ein paar Punkte aus ihrem Leben rausgegriffen und habe gedacht, die könnte ich einfach mal so ein bisschen vorstellen, was mich da besonders an ihr inspiriert hat, was ich so besonders toll fand.
Sehr gern.
Und zwar das Allergrößte, das Besonderste fand ich eigentlich den Salon, den sie gegründet hat, den politischen Salon, den sie gegründet hat und was für Wellen dieser Salon geschlagen hat. Also sie hat es mit dem Salon, den hat sie im Hause Perikles gegründet, also im Haus ihres Ehemanns. Anders wäre das wahrscheinlich auch damals gar nicht möglich gewesen, für so etwas Raum zu finden. Und Aspasia veränderte mit diesem Salon die politische Kultur Athens und vor allem auch die rhetorische Kultur, die philosophische Kultur, das, was ja damals auch maßgeblich war in der Demokratiebildung. Ja. Also das war ja die heiße Phase der Demokratie und alles, was irgendwie entschieden wurde, getan wurde, wurde debattiert und diskutiert. Und das war ja quasi Aspasias Steckenpferd. Ja. Und dass sie da so einen Einfluss genommen hat, finde ich sehr beeindruckend. Ja.
Und dass die Leute, die Gelehrten, also Männer, dieser Einladung gefolgt sind, oder sind da auch Frauen eingeladen worden? Ich nehme mal an, nicht, ne?
Doch.
Doch, das war was ganz Spezielles. Eigentlich war das
Aha.
unüblich. Also Frauen waren natürlich eigentlich bei solchen politischen Debatten oder Beisammensein nicht gewünscht. Aspasia hat das aber einfach aufgehoben und auch immer alle Ehefrauen der Gelehrten und Redner und Politikern und anderen Männer eingeladen. Das war, ja, das hat auch zu Skandalen geführt. Also Aspasia hat die Frauen eingeladen, auch unterrichtet, gleichberechtigt neben den Männern, die sie unterrichtet hat, und wurde dann schlussendlich auch angeklagt, quasi die nicht die bürgerlichen Frauen zu verführen und denen quasi nicht bürgerliche Werte zu vermitteln. Und ja, dann wurde Prozess gegen sie geführt und ja, ihr Mann Perikles konnte sie dann da nochmal rausholen, aber das hätte auch schlimmer ausgehen können. Ja, also das war überhaupt nicht gern
Der.
gesehen, dass sie da auch Frauen gleichberechtigt integriert hat in ihre Diskurse.
Sie genoss ja auch seinen Schutz.
Er hat das ja befürwortet, ne? Fand das ja super. Er hat ja da auch sie gefördert und sie um Rat gefragt und mit ihr Dinge erarbeitet, ne?
Ja.
Also er fand das ja cool.
Perikles war ja auch Staatsmann und General des Militärs, oder?
Einer der bedeutendsten
Genau.
Führer des griechischen Reiches.
Ja, sehr einflussreich.
Ja, also zu der Zeit eigentlich der einflussreichste Mann überhaupt. Ja, so was besonders ist über Perikles, beziehungsweise auch die Männer in Aspasias Umfeld, die sie befürwortet haben, da gab es da teilweise schon fast feministische Strömungen, kann man sagen. Also gerade Schüler zum Beispiel von Aspasia, wie Sokrates oder eben auch ihr Mann Perikles, die haben Mann und Frau als gleichberechtigt gesehen, mehr oder minder extrem für ihre Zeit. Also das war natürlich nicht die Allgemeinmeinung. Ja. Also die allgemeine Meinung war natürlich die bürgerliche Ehefrau, ja, die in die Küche gehört. Und dass diese Männer trotzdem aufgeklärte Meinungen hatten, war halt sehr kontrovers, hat sich leider nicht durchgesetzt damals, aber gab es auf jeden Fall schon. Und die haben quasi auch Aspasia den Rahmen gegeben, dass sie überhaupt die Chance hatte, sich zu präsentieren und ihre eigenen Ideen zu verbreiten.
Es ist schon erstaunlich, dass das in der Geschichtsschreibung so gar keine Erwähnung findet, ne? Also, ich meine, du als Historikerin bist ja nun auch da wirklich an der Quelle und an den Quellen. Und du musst ja manchmal, vor allem wenn du dich auf Frauen konzentrierst, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und dir denken, what the fuck? um es jetzt mal deutlich zu formulieren. Wie kann das sein? Ne? Aber gut, das ist ja auch bis heute so, das, was du gerade beschreibst. Ne? Frauen gehören an den Herd und so. Da dachte ich, naja, das hat auch 2000 Jahre später noch Aktualität. Und auch das Rausgehen dürfen in einigen Ländern dieser Welt, verhüllt zumal, ist auch an der Tagesordnung noch im Jahr 2022. Ne? Zurück in den Salon von Aspasia. Was wurde denn da so verhandelt?
Also das war, kann man sich so vorstellen, dass quasi in Athen die hohen politischen Tiere und Redner natürlich auch privat zusammenkamen. Also es war schon eine private Veranstaltung und da halt über das politische Geschehen gesprochen haben. Ja, vielleicht auch Allianzen gegründet haben. Also da kann man sich jetzt ein bisschen der Fantasie hingeben, wie es wahrscheinlich auch heute immer noch ist, wo sich die politischen hohen Tiere treffen und wo eigentlich heimlich unterm Tisch die Abkommen geschlossen werden, und als solchen Salon kann man sich das vorstellen. Also es wurde quasi geredet, diskutiert, debattiert, natürlich auch, ja, es ging bestimmt auch mal fetzig hin und her, und das Besondere war halt eben hier, dass das von Aspasia ausging. Und was noch besonders ist an diesem Salon und an dem Paar Perikles Aspasia ist, dass die zu zweit eine Geselligkeitsreform anstrebten. So ist das quasi aus den Quellen zu entnehmen und hier quasi sich über die eigentlich konformen Redekulturregeln halt hinwegsetzen wollten. Mhm. War zum Beispiel die Teilhabe von Frauen bei solchen Salonveranstaltungen.
Also immer auch dann dicht dran am Gesetzesbruch, ne? Wo dann Perikles himself persönlich dann seine Frau da wieder rausboxen musste. Konnte sie das dann irgendwann nicht mehr machen oder hat sie das Zeit ihres Lebens gemacht?
Das hat sie Zeit ihres Lebens gemacht, auch noch nach Perikles Tod. Mhm. Da hat sie nochmal geheiratet und hat das aber weitergeführt. Mhm. Aber da gibt es leider auch nicht mehr so viele Quellen drüber, also die meisten.
Kurze Ergänzung, also sie haben ja nicht geheiratet, Perikles und sie, ne? Weil sie eine Ausländerin war, sie durften nicht miteinander heiraten. Deswegen heißt es ja immer, sie war die zweite Frau von Perikles.
Eigentlich die keine Frau. Und das ist auch nochmal eine sehr verzwickte Sache, weil Perikles höchstpersönlich hatte das sogenannte Bürgerrechtsgesetz erlassen. Dieses Gesetz sagte aus, dass quasi nur, also dass athenische Bürger auch nur andere athenische Bürger bzw. Bürgerinnen heiraten dürfen und dass auch nur Kinder aus quasi so bürgerlichen Ehen auch dann die athenische Staatsbürgerschaft erhalten. Und Perikles hat quasi mit seiner Ehe zu Aspasia, die offiziell überhaupt nicht so rechtskräftig war, damit gegen seine eigene Gesetzgebung verstoßen. Also das war auch nochmal der Skandal schlechthin, weil Perikles hat sich scheinbar Hals über Kopf in Aspasia verliebt und dann seine eigene Gesetzgebung mal eben vergessen. Und die zwei hatten auch einen Sohn zusammen, der halt trotz des prominenten Vaters keinen Bürgertitel bekommen.
Krass. Also,
zunächst jedenfalls.
Perikles Junior, der hieß doch auch Perikles, ne?
Richtig. Mhm.
Wollen wir nochmal darauf eingehen, was sie gelehrt hat und warum es auch so kritisch beäugt wurde?
Genau, Aspasia war Lehrerin der Rhetorik, also quasi des Sprechens, also wie man spricht, gerade halt für politische Debatten. Also das war quasi das männlich dominierte Berufsfeld. Also dass das eine Frau macht, war unvorstellbar, weil in der Politik natürlich nur Männer vertreten waren und besonders die Redner, die im politischen Entscheidungsprozess, also im offiziellen politischen Entscheidungsprozess auch gesprochen haben, das waren natürlich alles Männer, ja, die aber dann teilweise bei Aspasia gelernt haben. Mhm. Und Aspasia hat neben ihrer Salontätigkeit auch Reden geschrieben, politische Reden. Mhm. Leider gibt es keine Rede überliefert, die direkt aus ihrer Feder stammt. Allerdings gibt es eine Überlieferung, und zwar den Menexenos-Dialog. Ja. Der ist von Platon geschrieben. Und da gibt quasi Platon einen Dialog zwischen Sokrates und Menexenos wieder, wo sie sich über Aspasia unterhalten und Aspasia wirklich in den höchsten Tönen loben, in ihrer Lehrfähigkeit, in ihrer Rhetorik und auch darauf eingehen, welche prominente Rede sie geschrieben hat.
Aha.
Und zwar ist das der eben erwähnte Peloponnesische Krieg, als der dann zu Ende war, wurde quasi von Perikles, dem Staatsmann, eine Rede gehalten an die Gefallenen aus diesem Krieg. Und diese Rede hat aber nicht Perikles verfasst, sondern eben Aspasia. Und hier ist natürlich auch wieder die Quellenlage nicht zu 100% wasserfest oder dicht, ja, also das immer dazu gesagt, aber ja, aus diesem Menexenos-Dialog geht das hervor, dass eben Aspasia diese Rede geschrieben hat, was eine der wichtigsten Reden von Perikles eigentlich ist. Also eine der Reden, für die er bis heute bekannt ist, stammt scheinbar aus der Feder Aspasias.
Das ist wirklich dann noch mal Geschichte aus einem anderen Blickwinkel, und da stellt man dann fest, wenn man ein bisschen von woanders drauf guckt, dass da doch mehr Frauen mitgewirkt haben. Logischerweise, wie soll das auch sein? Eine It's a Man's World. Nur weil es geschrieben steht, heißt es ja nicht, dass es auch tatsächlich so war, ne? Also hochinteressant.
Absolut. Wie Chiara so schön am Anfang gesagt hat, eine männerdominierte Geschichtsdarstellung. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie Aspasia, ich glaube, dass sie eine extrem gute Beobachtungsgabe hatte, denn sie konnte ja ihren Schülern und allen ja, rhetorikinteressierten Politikern letzten Endes mitteilen, wie sie mit allen verfügbaren stilistischen Mitteln ihr Gegenüber erreichen. Weil es nützt ja nichts, dass du gute Worte findest, wenn du aussiehst, keine Ahnung, oder wenn du deine Mimik-Gestik nicht verwendest. Denn das ist ja das, die Körpersprache wird gedeutet von deinem Gegenüber oder von dem Volk. Und wenn du es nicht schaffst, mit Gestik und Mimik auch das, deine Worte zu unterstreichen, dann wird es nicht ankommen. Und das hatte sie unfassbar gut drauf, weshalb dann ja auch sehr viele bei ihr in die Lehre gegangen sind.
Nun, aber sie muss ja trotzdem erstmal in die Position kommen, dass Frauen gut sind, das wissen wir ja nun, auch aus eigener Erfahrung, ne? Da gibt es ja wirklich viele fähige, also, ne, da draußen. Aber dass ihr dieser Raum gegeben wurde, dass sie diese Plattform bekommen hat, ne,
Ja,
als Genie, als wahnsinnig
absolut.
schlaue Frau,
Stimmt.
das ist so ungewöhnlich in dieser Zeit, ne?
Ja, absolut.
Ja, also es gibt die Vermutung, dass die Familien von Perikles und Aspasia in irgendeiner Form bekannt waren und dass sie halt darüber auch den Kontakt überhaupt zu Perikles bekommen hat. Aber das ist halt auch eine sehr unsichere Aussage. Ja. Also man weiß nicht, wie es Aspasia geschafft hat, eben als ausländische Frau, vielleicht mit Geld, vielleicht mit Status. Man weiß es aber nicht, wie sie es geschafft hat, in diese athenische Oberschicht zu gelangen und an Seiten von Perikles dann auch so erfolgreich zu werden. Ja.
Chiara, was haben die Gegner von Aspasia ihr ja vorzubringen gegen sie und ihre Rhetorik?
Also erstmal der größte Vorwurf war natürlich, dass sie, ja, platt gesagt, halt eine Hure ist, die nur Perikles verführen will, um eben auch seine politischen Entscheidungen zu beeinflussen. Und da wurde ihr auch ein Strick draus gedreht. Ihr wurde nämlich unter anderem vorgeworfen, mehrere Kriege angezettelt zu haben durch ihre Beeinflussung gegenüber Perikles. Perikles wurde auch vorgeworfen, er sei ihr hörig, auch sexuell hörig und ja, das waren halt quasi die Aussagen der Kritiker. Die Kritiker waren vornehmlich Komödiendichter, also das war deren Metier. Und die waren aber auch bekannt dafür, dass sie ja die großen Leute ein bisschen durch den Dreck ziehen und hatten dann natürlich mit der ausländischen Frau an Seiten von Perikles auch gefundenes Fressen und konnten das auch sehr ausreizen, ja. Also das waren die Vorwürfe gegenüber Aspasia.
Und gegen die Rhetorik natürlich, dass Rhetorik als Manipulation benutzt wird, ne? Dass sie nicht, wie es eigentlich ja von Aspasia und ihrem Bekanntenkreis angedacht war, die Wahrheit unterstreichen soll, sondern dass das Volk manipuliert wird, dass Lügen dann halt als das einzig Wahre verkauft werden und das Volk manipuliert wird oder das Gegenüber.
Rhetorik als Teufelszeug einsetzen.
Ja, das war ja im antiken Athen eh immer so ein bisschen der Kampf, also in den politischen Debatten, wenn es darum ging, Entscheidungen zu treffen. Also welcher Redner verpackt quasi seine Inhalte rhetorisch besser? Mein Eindruck ist, dass es da teilweise gar nicht mehr um die Inhalte ging, sondern um die rhetorische Verpackung. Und dass Aspasia da halt eben so gewieft drin war und so talentiert, das wurde ihr natürlich dann, wie du schon sagtest, mit Strick rausgedreht. Ja. Also es wurde ihr zum Verhängnis gemacht, dass sie eben mit ihren Fähigkeiten, die man manipulativ einsetzt, auch Perikles gegenüber vor allem.
Wie war das denn, als er starb? Was hat sie für ein Leben geführt, nachdem er nun nicht mehr war? Ne? Wer kam dann und was war dann ihr Ansehen, ihre Stellung?
Ja, also da kommen wir wieder zum altbekannten Problem. Es gibt wenig darüber. Man weiß, dass sie nochmal geheiratet hat, und zwar einen Freund von Perikles, der Lysikles, und dass sie halt eben auch ihren Salon weitergeführt hat. Aber genaueres weiß man nicht. Man hat halt hier auch wieder das Problem, dass quasi die Aufmerksamkeit, die sie auch bekommen hat, gerade auch durch die Kritiker, eben auch als geknüpft war an Wahlpolitik, an Machtpolitik, an Wahlkämpfe zwischen Perikles und seinen Gegnern, so dass sie dann quasi auch immer die Beziehung zwischen den beiden quasi an die Öffentlichkeit gezogen wurde und dadurch halt auch mehr Überlieferungen über Aspasia entstanden sind. Nach Perikles Tod weiß man nicht mehr so viel. Was man hierzu vielleicht noch sagen könnte, ist, dass viele Werke, zum Beispiel Platon, der eben besagte Menexenos-Dialog, später verfasst wurde. Also dass das quasi nicht in der Lebenszeit von Perikles war, sondern danach, aber sich bezieht auf die Lebenszeit von Perikles, ja, im Nachhinein verfasst.
Gibt es diesen Dialog im Internet zu finden? Weil wenn ja, würden wir ihn vielleicht mal in die Shownotes packen, dann könnt ihr mal nachlesen und Hinweise finden auf die Ode an Aspasia. Das würde ich auch gerne mal lesen.
Den gibt es auf jeden Fall. Als ich mich auf die Suche gemacht habe, habe ich es einfach mal gegoogelt und dann kam auch direkt der Menexenos-Dialog, eine Übersetzung natürlich. Ja.
Ja, ja.
Und ja, also es ist wirklich ein toller Text. Also es sind zwei Männer, die sich unterhalten und Aspasia in den höchsten Tönen loben. Und das ist, also es ist ein Loblied, das ist richtig toll. An dem Dialog wurde das ist ja von Platon verfasst, da wurde auch die Autorschaft von Platon angezweifelt, weil er eben so anders geschrieben hat, also mit einem sehr veränderten Stil, als er es normalerweise tut. Und da gab es dann halt erstmal die Überzeugung, ja, das ist bestimmt eine Fälschung, irgendjemand, der Aspasia was Gutes tun wollte. Aber neuere Forschung oder auch die Forschung, ja, hinter die ich mich auch mal stellen würde, hat herausgefunden, dass Platon quasi den Stil von Aspasia nachgemacht hat, also quasi in Aspasias Manier geschrieben hat, um ihr eben damit auch ein Denkmal zu setzen, ja, dass halt auch irgendwas von ihr übrig bleibt und überliefert wird. Und deshalb ist dieser Dialog so besonders auch, weil er eben eine ganz andere Schreibweise hat als die Texte, die man sonst von Platon kennt.
Toll. Ja, den muss ich unbedingt lesen. Nicht, dass ich mich so auskennen würde mit Platons Werken oder Werk, aber das will ich auf jeden Fall. Das Höhlengleichnis ist doch von ihm. Also da kann ich mich noch sehr lebhaft dran erinnern. Wer Sophies Welt gelesen hat, der kennt auch Platons Höhlengleichnis. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig. Und platonische Liebe natürlich. Aber ja, toll. Noch irgendwas, was dir in den Sinn kommt, was du mit uns allen teilen möchtest, warum Aspasia eine starke Frau ist? Ich meine, ich habe schon ein tolles Bild von ihr. Man kann natürlich die Skulpturen sehen, also es gibt ja keine Fotos von ihr, logischerweise aus der Zeit. Aber genau.
Ja, also was ich halt besonders finde, jetzt mal unabhängig von ihrem Talent und ihren Fähigkeiten, die sie mitgebracht hat, also hätte sie diese Talente in der Gegenwart zum Beispiel gehabt, hätte sie es bestimmt auch sowas gebracht. Mhm. Aber was ich so besonders finde, ist, dass sie das eben damals schon geschafft hat. Also sie muss es ja irgendwie hinbekommen haben, als ausländische Frau, also das war ja wirklich so die unterste Stufe der Nahrungskette, ja, schon gleichzusetzen fast mit Sklaven, wie sie es geschafft hat, aus dieser Position rauszukommen und sich quasi über diese ganzen Männer hinwegzusetzen, ja, und sogar noch richtig Eindruck zu hinterlassen, ja, bis heute. Also das ist das, was mich an Aspasia so unfassbar beeindruckt.
Ja, also sie muss ein unglaubliches Charisma sicherlich auch gehabt haben und auch in der Lage gewesen sein, dieses Charisma mit Inhalten, mit wirklich einer überzeugenden Rede, mit Worten, mit Verhalten dann zu untermauern. Wir haben vor 2-3 Folgen Rigoberta Menchú vorgestellt. Die kommt jetzt aus einer ganz anderen Zeit und auch aus einer anderen Gegend, aber jemand, der wirklich ganz am Boden der guatemaltekischen Gesellschaft groß wurde, mit null Chance auf irgendwas, in Armut und sonst wie, auch die Sprache der besetzenden Macht, nämlich Spanisch, gar nicht sprach, bis sie 19 war, es geschafft hat, als jüngste und indigene Frau in die Geschichte einzugehen und den Friedensnobelpreis zu bekommen. Das ist auch so ein Fall, wo man denkt, okay, da hat jemand so eine Stärke und so eine Überzeugungskraft und Leidenschaft. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer geschichtlicher Kontext, ist mir schon klar. Aber deswegen gibt es diesen Podcast, ne? Dass wir solche Frauen auch mal aufzeigen, natürlich neben denen, die allseits bekannt sind, aber eben auch so eine Frau wie Aspasia, so eine antike Figur. Das ist wirklich
genau, also genau das gleiche Schicksal wie die La Malinche, ja, die bei der Eroberung von Amerika tatkräftig dabei stand und übrigens auch im Nachhinein verunglimpft wurde. Aber ich möchte ganz gerne nochmal auf einen Eintrag eingehen, den ich hier gesehen habe. Ich war bei Games. Assassin's Creed. Oder Creed, glaube ich, da gibt es ein Fandom, das nach ihr benannt ist, also Aspasia. Da ist sie natürlich auch noch gleich im ersten Satz als die Prostituierte betitelt, Hetäre. Mhm. Das müsste nochmal umgeschrieben werden, definitiv. Aber der letzte Satz deutet auf jeden Fall darauf hin, dass sie Wunderwaffen der Rhetorik beherrscht und Kriegsstrategien. Das möchte ich jetzt mal sagen, da wurde ihr ein Denkmal gesetzt.
Ja gut, aber Hetäre ist ja nun wirklich dieser Begriff für Prostituierte. Also ob das jetzt so glorreiche Beschreibung ist.
Sie wird erwähnt, es ist nur die Frage, wie sie erwähnt wird. Ja, weil die Geschichtsschreibung jetzt auch gerade die Befassung mit den antiken Quellen, das läuft ja so gefühlt schon seit immer. Und da ist Aspasia halt oder generell auch Frauen immer in dieses negative Licht gerückt worden. Ihr eben als Hetäre, als Prostituierte und diese Änderung der Wahrnehmung, also dass man da vielleicht auch mal eine andere Brille anzieht, wenn man die Quellen betrachtet und eben mal die Frauengeschichte da sprechen lässt, das ist eher eine sehr moderne Entwicklung. Also wenn man es jetzt mit der gesamten Geschichtswissenschaft so vergleicht und erstmal die Frage, wie das dann da in der Gaming-Szene, wie Aspasia da dargestellt wird.
Absolut richtig. Ja, der erste Satz muss gewechselt werden, aber der letzte Satz ist, sie war alles andere als eine passive Akteurin, sondern eine mitreißende Rednerin, die mit ihrer eigenen Brillanz zu diesem Höhepunkt der athenischen Philosophie beitrug.
Tusch.
Ja, dann.
Ja, wundervoll. Also das mit der Hetäre müsste man vielleicht mal an Electronic Arts oder wer hat das Spiel gemacht, weiß ich jetzt gar nicht, müsste man mal schreiben. So bitte noch mal kurz den Begriff der Hetäre überprüfen, gezeichnet der Starke Frauen-Podcast.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte schreibt dem Gaming-Hersteller von Assassin's Creed.
Spaß beiseite. Das war wirklich eine tolle Vorstellung, Chiara. Man merkt, dass du auch ein Fan bist von dieser Person und das kam auch schon sehr rüber. Deswegen danke, Kim, dass du den Ball aufgenommen hast auf Instagram. Ihr seid gerne herzlich eingeladen, da draußen uns zu schreiben. Und es ist nicht so, als würden wir nicht auf euch hören. Manchmal lassen wir euch auch zu Wort kommen. Deswegen ganz, ganz toll, Chiara, dass du das gemacht hast und du hast es richtig, richtig gut gemacht.
Richtig
also
toll.
Insofern
vielen,
vielen Dank im Namen auch unserer ZuhörerInnen. Wie kriegen wir jetzt die Kurve zur nächsten Frau in der nächsten Woche? Wissen wir das schon, Kim, eigentlich?
Klar, nächste Woche wollen wir einen Recap machen, nämlich nach der 100. Episode haben wir die nächsten 25 Frauen, die wir euch im Schnelldurchlauf nochmal präsentieren möchten. Kleine Sneak Peeks sozusagen zu den einzelnen Episoden, falls ihr sie noch nicht gehört haben solltet.
Nächste Woche Recap und für diese Woche erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal, Chiara, für deinen Besuch.
Danke, dass ich dabei sein durfte, ja.
Sehr gern.
Und bleibt gesund und munter. Und wir sagen jetzt gemeinsam 1, 2, 3.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.